Reko-Podcast, der Podcast rund um den Knochen und die Muskeln. Aus der Praxis für die Praxis.
Der Tennis- oder Golferellenbogen ist ein schmerzhafter Zustand, der die Sehnenansätze am Ellenbogen betrifft. Obwohl es die umgangssprachliche Bezeichnung dieses Krankheitsbildes suggestiert, besteht kein direkter Zusammenhang mit der jeweiligen sportlichen Tätigkeit. Nur wenige Betroffene spielen heutzutage tatsächlich Tennis oder Golf. Vielmehr sind es heutzutage oft handwerkliche oder PC-Tätigkeiten, die eine Überlastung der Sehnen hervorrufen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Reko-Podcasts. Mein Name ist Dr. Christiane Karrenberg, ich bin niedergelassene Orthopädin und Unfallchirurgin aus Rösrath bei Köln. Wie immer ist Professor Uwe Maus an meiner Seite. Er ist Orthopäde und Unfallchirurg am Universitätsklinikum Düsseldorf. Hallo Uwe.
Hallo Christiane.
Uwe, in der Literatur wird die Häufigkeit der Epicondylitis radialis mit 2%, die der Epicondylitis lateralis mit 1% angegeben. Aus meiner Erfahrung in der Praxis würde ich diese Zahlen deutlich erhöhen. Aber bei mir ist es natürlich auch eine negative Auslese. Betroffen sind ja typischerweise Menschen der 4. bis 6. Lebensdekade. Bei dir im Klinikalltag ist dieses Krankheitsbild aber sicher viel seltener, oder?
Ja, da hast du völlig recht, da ja nur sehr wenige Patienten mit einer solchen Erkrankung am Ende wirklich operiert werden müssen. Aber dazu sicher später mehr.
Ja, genau. Ich möchte gerne im weiteren Verlauf unseres Podcasts die korrekte Namensgebung einhalten. Zur Erklärung. Der im Volksmund sogenannte Tennisellenbogen ist die Epicondylitis humeri radialis, also die Speichenseite, die quasi betroffen ist außen. Und hier betroffen sind die Sehnenansätze der Unterarmstreckermuskulatur. Der im Volksmund sogenannte Golferellenbogen ist die Epicondylitis humeri ulnaris, also die Ellenseite, quasi innen betroffen. Hier sind die Sehnenansätze der Unterarmbeugermuskulatur betroffen. Obwohl die Namensgebung eine Entzündung suggeriert, also die Itis am Ende, ist die Entstehung der Epicondylitis eher ein degenerativer Prozess. Lang andauernde, monotone Bewegungen, zum Beispiel durch Beuge-, Dreh- oder Schraubbewegungen, bei zum Beispiel Montagearbeiten, Fensterputzen, Hecke schneiden, Arbeiten am Computer mit der Maus, Klavierspielen und natürlich zum Beispiel auch Tennisspielen, können zu der Erkrankung führen. Im Rahmen einer dann ausbleibenden Sehnenheilung, also bedingt durch solche Fehl- oder Überlastungen, beziehungsweise wiederholte Mikroverletzungen, kommt es zu einer Wucherung von Fibroblasten, also Bindegewebe, mit Ausbildung ungeordneter Kollagenfasern und einer überschießenden Gefäßneubildung. Dies wird im Fachbegriff angiofibrotische Hyperplasie genannt. Entzündungszellen werden nicht beobachtet. Daher wird auch oft der Begriff Epikondylopathie gewählt.
Gute Beschreibung. Soweit ich weiß, gibt es grundsätzlich keine einheitliche Klassifikation der Epikondylopathien. Die Unterscheidung ist eher eine akute und chronische Form, die aus diagnostischen, therapeutischen und prognostischen Aspekten sinnvoll ist. Gemäß der Dauer der Symptomatik sprechen wir von akut bei Beschwerden unter 6 Monaten und von chronisch bei Beschwerdedauer über 6 Monaten.
Ja, stimmt. Gehen wir doch mal genauer auf die Symptome ein. Hierzu könnte ich viele Beispiele von Patientinnen und Patienten erzählen. Ein typisches Beispiel aus meiner Praxis. Eine 41-jährige Patientin, viele Jahre als Sekretärin tätig und mit viel Computer- und Schreibarbeit, kommt und schildert über seit Wochen zunehmende Schmerzen im Bereich des äußeren rechten Ellenbogens. Auch das Beugen oder Strecken des Handgelenkes und der Finger tue manchmal weh. Mittlerweile tut aber schon das Heben einer Tasse Kaffee ihr sehr weh, sagt sie. Es sind ihr auch schon Sachen aus der Hand gefallen, weil sie die vor Schmerzen nicht mehr halten konnte. Hier finden sich sicherlich viele unserer Hörerinnen oder Hörer wieder. Die klinische Untersuchung bestätigte dann auch meine Einschätzung. Die Patientin hatte Schmerzen bei Drehbewegungen des Unterarms, einen typischen Druckschmerz an der Außenseite des Ellenbogengelenkes im Bereich des Sehnenansatzes, der Unterarmstrecker und der Muskulatur. Und hier ließen sich dann auch typische Triggerpunkte ertasten, also druckempfindliche Verhärtungen in der Muskulatur. Die Beweglichkeit des Ellenbogens war nicht eingeschränkt.
Wirklich ein typischer Fall einer Epicondylitis humeri radialis. Manchmal sieht man bei solchen Patienten auch eine Kraftlosigkeit der Hand, die aber keine eigentliche neurologische Ursache hat, sondern aus dem Schmerz resultiert. Ich würde gerne noch einen typischen Fall für eine Epicondylitis humeri ulnaris schildern.
Gerne, sehr gute Idee.
Ich hatte unter anderem einen 53-jährigen Handwerker, der sehr viel Dreh- und Schraubbewegung täglich ausführen muss, aber auch viel schwer heben muss. Er schilderte die Schmerzen schon seit Monaten. Mittlerweile würde der ganze Ellenbogen wehtun und der Schmerz in den Oberarm, aber auch bis in die Hand ausstrahlen. Klinisch zeigte sich bei diesem Patienten tatsächlich schon eine schmerzhafte Bewegungseinschränkung des Ellenbogens und ein auch wieder typischer Druckschmerz am Epicondylus, hier aber am medialen, also im Sinne einer Epicondylitis humeri ulnaris. Auch eine Beugung des Handgelenkes gegen Widerstand, also ein Provokationstest, tat dem Patienten medial, also innenseitig, am Ellenbogen weh.
Na, da haben wir doch zwei sehr typische Fälle. Die Diagnose ist ja, wie geschildert, in allererster Linie klinisch zu stellen. Gibt es Fälle, wo du weitergehen musst?
Ja klar, wie du sicher auch. Wenn die Beschwerden deutlich länger als 6 Monate andauern und die gängigen Therapien, auf die wir ja noch eingehen, nicht helfen, führen wir Röntgenaufnahmen des Ellenbogens oder sogar Kernspintomographien des Ellenbogens durch. Einerseits, um andere Schädigungen des Ellenbogens auszuschließen, aber auch, im Falle eines MRTs, um die Sehnenansätze genauer darstellen zu können. Hier sei der Vollständigkeit halber auch eine Ultraschalluntersuchung als mögliche Untersuchungsmethode erwähnt.
Prima, dann können wir doch jetzt auch auf die therapeutischen Möglichkeiten eingehen, oder?
Auf jeden Fall. Hier sei gesagt, dass sich die verschiedenen Behandlungsansätze prinzipiell bei einer radialen oder ulnaren Problematik nicht unterscheiden.
Stimmt. Also früher stellte man ja den Ellenbogen sehr schnell in einer Gipsschiene ruhig. Mittlerweile weiß man, dass das nicht sinnvoll ist, beziehungsweise nur in Einzelfällen zum Einsatz kommen sollte, da zu langes Ruhigstellen zu einer weiteren Verkürzung der betroffenen Sehnen führen kann. Natürlich muss gerade in der Anfangsphase der überlastete Arm auch mal geschont werden. Gleichzeitig aber gezielte Dehnungsübungen und die Aktivierung der muskulären Gegenspieler durchgeführt werden.
Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern die Übung mal schildern?
Ja klar, einfacher ist es natürlich, das zu zeigen, aber ich versuch's mal. Also eine Übung. Greifen Sie ein gerolltes Handtuch mit beiden Händen in circa 50 bis 20 cm Abstand und drücken Sie die Handtuchrolle dann mit beiden Händen vorsichtig zusammen. Dann drehen Sie mit den Händen jeweils abwechselnd das Handtuch in verschiedene Richtungen. Also zum Beispiel mit der rechten Hand nach vorne und mit der linken Hand nach hinten. Dann wechseln rechts nach hinten und links nach vorne. Ein bisschen wie auswringen. Diese Bewegungen circa 10-mal durchführen. Zur Dehnung der Unterarmbeuger die Hand am betroffenen Arm mit gestrecktem Ellenbogen nach oben zur Decke halten, dann mit der anderen Hand die Finger der betroffenen Hand fassen und die Finger und die Hand der betroffenen Seite Richtung Boden in die Dehnung ziehen. Die Dehnung circa 30 Sekunden halten, dann lösen. Das können Sie mehrfach am Tag wiederholen.
Okay, also ich habe mitgemacht, habe es aber auch einigermaßen verstanden. Ich fand es insgesamt anschaulich erklärt. Jetzt fehlt noch die Dehnung der Unterarmstrecker.
Ja, zur Dehnung der Unterarmstrecker wieder mit gestrecktem Ellenbogen beginnen, die betroffene Hand jetzt zum Boden zeigen lassen und mit der anderen Hand die betroffene Hand Richtung Boden ziehen, also das Handgelenk beugen. Um die Dehnung zu verstärken, beugen Sie das Handgelenk in Richtung des kleinen Fingers der betroffenen Hand und ziehen weiter in die Beugung. Wieder circa 30 Sekunden halten und mehrfach am Tag durchführen. Ich hoffe, das war einigermaßen anschaulich.
Ja, schon. Das war schon mal eine ganz gute praktische Hilfe. Was empfiehlst du in der Praxis noch?
Wir empfehlen natürlich unterschiedliche Dinge, je nach Schweregrad der Erkrankung. Bei leichten Symptomen empfehle ich schon mal Omega-3, Kurkuma oder Bromelain, aber auch Medikamente wie nicht-steroidale Antiphlogistika. Bei meinem Beispiel der Sekretärin habe ich ergänzend zum Beispiel eine Vertikalmaus empfohlen, um die einseitigen Bewegungen zu durchbrechen. Immer empfehlen wir Kühlung, da viele ja nicht einfach der Belastung entfliehen können, bei Belastung dann auch Bandagen oder Spangen zu tragen. Diese haben oft kleine eingearbeitete Polster, die einen leichten und massierenden Druck an der Sehne bzw. am Muskel ausführen.
Okay, Omega-3 und Kurkuma kennt man ja. Was ist Bromelain?
Also Bromelain ist eigentlich ganz ein Stoff, der in der Ananas vorkommt. Da gibt es dann angereichert in Präparaten auch. Und das ist entzündungshemmend und abschwellend. Also passt auch in diese Schiene.
Also gibt es auch als Tablette?
Ja.
Okay. Und führst du auch Cortisoninjektionen in der betroffenen Sehnenregion durch?
Ja, meist dann, wenn die Patientinnen oder Patienten schon eine sehr lange Leidensgeschichte haben, schmerzgeplagt sind und vieles von dem, was wir gerade ausgeführt haben, erfolglos durchgeführt wurde. Zu oft sollte man das aber nicht machen, da diese Injektionen auf Dauer auch die Sehne schädigen können. Alternativ kann man eine Stoßwellentherapie durchführen. Das ist wesentlich schonender und hilft auch sehr gut. Hierzu gibt es auch zahlreiche randomisiert kontrollierte Studien mit wirklich guten Ergebnissen. Apropos Studien. Ich möchte noch ein paar ausgewählte Therapieformen nur kurz ansprechen bzw. aufzählen, die auch in der S2-Leitlinie zur Epikondylopathie untersucht und beurteilt wurden. Sonst sprengen wir unseren zeitlichen Rahmen. Also hierzu gehört zum Beispiel Akupunktur des Ellenbogens als schmerzlindernde Methode. Eine andere ist das Taping. Beim Taping beruht der Wirkmechanismus auf einer Verbesserung der Blut- und Lymphzirkulation, einer Schmerzreduktion durch Druck auf die Schmerzrezeptoren, einer Linderung pathologischer Muskelverspannungen. Außerdem werden Mechanorezeptoren stimuliert. Einen wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweis über randomisiert kontrollierte Studien konnte aber noch nicht bestätigt werden. Aber viele Patienten berichten, dass ihnen das ganz gut tut. Eine Second-Line-Therapie, bei der die Studienlage allerdings begrenzt ist, ist die sogenannte Eigenbluttherapie oder Platelet-Rich-Plasma-Injektion, kurz genannt PRP. Im PRP liegt eine hohe Konzentration an Wachstumsfaktoren vor, die eine Stimulation der körpereigenen Heilung anstoßen sollen. Eine weitere Option sind Hyaluronsäure-Injektionen, die in manchen Studien positive Effekte zeigen. Nicht vergessen zu erwähnen möchte ich die Physiotherapie mit Querfriktionsmassagen. Auch diese können einen lokal entzündlichen Prozess auslösen, wodurch es zu einer vermehrten Durchblutung und Sauerstoffversorgung im Gewebe kommt und dadurch zur Sehnenheilung beitragen kann. Aber auch hier gibt es keinen Evidenznachweis für eine positive Wirkung bei alleiniger Anwendung. Abschließend noch ein Wort zur Magnetfeldtherapie. In der Leitlinie wird aktuell die Therapie nicht empfohlen, da die Literatur nur eine mäßige Evidenz darstellt. Eine Ruhigstellung, wie vorhin erwähnt, mache ich wirklich nur sehr selten. Die Schmerzen werden zwar relativ schnell gelindert, aber die Ruhigstellung kann auch zu Folgeschäden wie Muskelabbau oder Gelenkversteifung führen.
Naja, wie immer muss man auch als Patient für sich herausfinden, was am besten hilft, jenseits aller Studienlagen. Und alles bisher Genannte ist ja nur ein Teil des Puzzles. Soll ich jetzt auch mal die operativen Möglichkeiten eingehen?
Ja, gerne. Da kennst du dich doch viel besser aus als ich.
Ja, wie wir schon gesagt haben, braucht man für die Behandlung und Heilung der Epikondylitis einen langen Atem. Allgemein sollte man an eine operative Möglichkeit erst nach erfolgloser, sogenannter konservativer Behandlung von etwa 9 bis 12 Monaten denken. Natürlich gibt es verschiedene operative Möglichkeiten. Bei einem sehr gängigen Verfahren werden die stark verkürzten und eben auch entzündeten Sehnenansätze teilweise abgelöst, die vielen bekannte Operationsmethode nach Hohmann und zusätzlich schmerzleitende Nervenäste verödet oder durchtrennt, die sogenannte OP nach Wilhelm. Sollte sich übrigens in der Untersuchung eines Ellenbogens eine unklare Instabilität, die selten begleitend auftreten kann, zeigen, sollte man im Einzelfall eine endoskopische, also arthroskopische Operation durchführen. Aber vorher macht man dann sicher erstmal ein MRT, wie eben schon erwähnt, um eben auch im Gelenk mögliche Veränderungen zu erkennen.
Hast du Erfahrungen mit der Embolisation?
Ja, nur indirekt über unsere Radiologen. Bei dem Verfahren werden sozusagen interventionell gezielt kleine Blutgefäße verödet, sodass der entzündete Bereich sich wieder beruhigen kann. Zur Beurteilung, ob dieses Verfahren eine sinnvolle Option ist, ist vorher ein MRT notwendig. Darin kann man den Bereich mit der erhöhten Gefäßversorgung erkennen. Am besten stellt man sich hierzu in einer darauf spezialisierten Abteilung vor.
Was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass man natürlich auch immer eine orientierende Untersuchung der HWS und der BWS, der Schulter und des Handgelenks der betroffenen Seite durchführen sollte. Insbesondere bei längeren Krankheitsverläufen, um auch sekundäre Ursachen auszuschließen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Überblick über das Krankheitsbild der Epikondylopathien und deren mögliche Behandlung geben. Eine vollständige Besprechung aller Aspekte ist in diesem Rahmen natürlich nicht möglich. Wichtig ist nochmal das von Uwe erwähnte Puzzle. Nicht nur ein Behandlungsbaustein ist wichtig, sondern das Zusammenspiel mehrerer und vor allem die Eigenübungen. Wie immer sollten Sie sich, falls Sie betroffen sind und noch weitere Fragen haben, beim nächsten Mal an Ihre Ärztin oder Ihren Arzt wenden. Sie oder er kann Sie dann natürlich individueller beraten. Wir freuen uns, dass Sie bei dieser Folge dabei waren. Schauen Sie gerne auch mal bei Facebook unter Reko Podcast oder bei Instagram unter Reko-Podcast vorbei.
Auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen haben, abonnieren Sie uns gerne, damit Sie keine Folge verpassen. Bis dahin, achten Sie auf Ihre Knochen.